Gartenradio. Mitten im Grünen.
Sie gackern, glucksen, krähen, legen Eier. Die Hühner. Oder besser gesagt, die Amroks, schwedischen Blumenhühner, Brahmas oder Orpingtons. Rund 180 Hühnerrassen scharren hierzulande in unseren Gärten. Winzig kleine, wie die Zwergkuschins, nur ein Kilo leicht. Und richtige Brecher wie die Jersey Giants, die stolze 5 Kilo auf die Waage bringen. Da gibt es elegante und zutrauliche Seidenhühner, zurückhaltende Bielefelder Kennhühner, robuste Anfängerhühner, Kommunikationsspezialisten und lustige Zausel. Hühner im Garten werden immer beliebter und in Büchern, in Filmen und auf Webseiten gibt es jede Menge Tipps zur Haltung. Mir war ein Buch aufgefallen mit dem Titel »Hühner machen glücklich«. Auf dem Titelbild zu sehen, eine strahlende Frau mit einem sehr zufrieden aussehenden braunen Huhn auf der Schulter. Das Huhn heißt Nummer 5, wie ich jetzt weiß, und die Frau Diana Thiebes. Sie ist Tierheilpraktikerin, Osteopathin und Autorin in Essen, wo sie mit ihrer Familie, mit einem Dackel und derzeit mit 19 Hühnern zusammenlebt. Und mitten zwischen Josephine und Frau Schmitz, zwischen Herbert und Adele haben wir uns darüber unterhalten, warum Hühner glücklich machen und was die Hühner selber zum Glücklichsein brauchen. Das ist ja mal eine außergewöhnliche Lage. Diana Thiebes wohnt quasi auf einem Parkplatz. Der gehört zu einem Reifeisenmarkt am Rande von Essen. Das kleine Haus steht an der Seite. Dahinter ein ca. 300 Quadratmeter überschaubar großer Garten. Vorne Rasen, Rosen, Hortensien, Kräuter. Dahinter, abgetrennt durch einen braunen Staketenzaun, erstreckt sich in einem breiten Bogen das Hühnergehege. Vielleicht 4 Meter breit und 30 Meter lang. Unter einem Kirschbaum, einem Apfelbaum und verschiedenen Sträuchern leuchtet ein himmelblaues Hühnerhaus, verschiedene Voyeren, ein kleines Baumhaus, ein alter Tisch, eine Art Kletterpark aus Ästen und Paletten. Die Hühner haben sich an diesem heißen Sommernachmittag in den Schatten verzogen. Das Thermometer bewegt sich auf die 30 Grad zu. Diana Thiebes, in schwingendem weiß-roten Sommerkleid mit offener braunen Wallemähne, hat sich an das Tor im Zaun gestellt. In der Hand eine kleine Schüssel mit Mehlwürmern.
Das sind tote Mehlwürmer, die leben nicht mehr. Es gibt auch viele, die das so richtig, ich sag mal, professionell machen. Die züchten die selber. Ich hab's nicht so mit Krabbelfiechzeugs.
Die sind etwa 2 bis 3 Zentimeter lang und sehen eigentlich aus wie trockene Ästchen.
Ja,
ne?
Sind aber totale Leckerbissen. Also Sie sehen das gleich. Es gibt einen Pfiff. Das ist super sinnvoll, wenn man das macht, wenn man die Hühner darauf dressiert. Also im Grunde musst du einfach nur 3-mal diesen Pfiff und 3-mal die Mehlwürmer. Das merken die sich. Also von wegen dummes Huhn, die sind extrem schlau. So, da kommen sie alle. Sind dann auch gleich alle, weil das lässt sich ja keiner entgehen.
Die sehen ja total unterschiedlich aus.
Alle 19 sehen unterschiedlich aus. Einfach, damit ich das auseinanderhalten kann, weil bei uns hat jedes Huhn einen Namen. Ich kann dir ja mal vorstellen, das dicke Huhn da, das ist ein Brahmas, die größte Hühnerrasse der Welt, das Bruni.
Also die ist so bräunlich mit grauen...
Silberlachsfarben nennt man das auf schlau.
Und hat also Puschelfüße.
Ja, total. Das gelbe, goldene Ding hier in der Mitte, dieses Riesenhuhn, das ist Josephines, eine Orpington, eine englische Rasse. Dann haben wir noch ein paar Schwarz-Weiß-Getupfte hier. Das große ist auch ein Brahmas, Lieselotte. Dann haben wir hier unten die Hannelore. Das hier ist unser Star. Das ist schon uralt, das ist die Sprotte.
Die ist schwarz und hat so eine weiße Haube, wie so ein Hut eigentlich.
Ja, sieht aus wie Calimero. Genau so sieht Sprotte aus. Und Sprotte ist ein holländisches Haubenhuhn. Das Lieblingshuhn meiner Tochter. Die hört auf ihren Namen. Und die war schon bekannt in der Grundschule, weil... 3. Klasse, Corona, Homeschooling, Kinder waren alle daheim und wir hatten das Glück, wir hatten eine großartige, also nicht wir, meine Tochter hatte eine großartige Grundschullehrerin und die sagte damals am Bildschirm, jetzt dürft ihr alle mal euer Haustier vorstellen. Und meine Tochter, Mama, kann ich kurz raus? Ich habe das gar nicht gerafft. Und dann kam die mit dem Huhn rein, saß also in ihrem Zimmer vor dem Laptop mit dem Huhn und Sprotte fand das großartig. Die hat die ganze Stunde in diesen Bildschirm geglotzt, hat dann allerhand Unsinn gemacht und die war hinterher ganz bekannt in der Schule. Alle wollten Sprotte dann jedes Mal sehen.
Dann werfe ich jetzt mal die Mehlwürmer. Muss ich was Bestimmtes sagen? Oder?
Nee, gar nichts. Sie müssen einfach nur werfen, also ruckzuck sind die da. Herbert macht schon alles. Herbert lockt. Ja.
Und Sie haben 2 Hähne?
Das ist Vater und Sohn. Chef ist hier, er hier, das ist der Herbert.
Der Weiße, das
genau,
Herbert.
Das Herbert. Das ist unser King hier, der ist schon 6 Jahre alt. Eigentlich werden Zwergkuschins gar nicht so alt, aber Herbert weiß davon nichts. Und das, den er da gerade weggescheucht hat, das ist Bruno. Bruno ist sein Sohn.
Und ganz bunt, wie geht das?
Ja, ich weiß nicht genau, mit wem er da zugange war. Wahrscheinlich mit der Roswitha, die lebt leider nicht mehr. Es war ein braunes Zwergkuschin mit weißen Tupfen. Ausgebrütet hat es tatsächlich Fanny.
Herbert ist ja ein Gentleman.
Total. Herbert hat heute Morgen der Clementine, sehen Sie?
So eine dunkelbraune.
Dunkelbraune mit so einem goldenen Hals. Die hat sie oft außen an den Füßen am Stoß, hat die noch so ein bisschen Federn. Das ist eine Maranzhenne, eine französische. Die legen so dunkelbraune Schokoeier. Und der Herbert hat... Der Henne, die hat noch nie ein Ei gelegt. Ist mit ihr im Stall. Und ich denke, was sind da für Geräusche im Stall? Ne? Also dieses Locken, was er ja sonst macht, so wie gerade auch, wenn da so Mehlwürmer liegen. Und hat ihr die Nester gezeigt. Und ich dachte schon, na, ob die nächsten Tage nicht auch ein Ei legt. Guck an, der Herbert zeigt wieder der jungen Henne, wo man den hin muss, wenn man ein Ei legen möchte. Ich weiß nicht, woher er das weiß. Das fand ich so faszinierend. Da ist er wieder. Da ist Opa Herbert. Komm, hier kriegst du noch Mehlwurm. Sie sehen, Gentleman, er frisst nicht einen einzigen, sondern...
Er lässt den Damen den Vortritt.
Ja, er sagt, guckt hier, tolle Leckerbissen, alle für euch. Bruno ist dann noch nicht so weit. Er ist noch ein bisschen jung, aber er ist auch genauso wie sein Vater. Also es gibt ja auch Hähne, die würde ich jetzt keine Kinder hier reinlassen zum Beispiel. Ne? Die greifen auch Menschen an. Zwergkuschinen sind generell ja sehr freundliche Hühner. Die sind eher scheu. Also viele Hennen kommen zu mir. Die Hähne sind immer so ein bisschen auf Abstand. Die würden uns aber nie was tun. Und der Bruno ist genauso. Ist ein ganz feiner, lieber, netter Kerl.
Es ist ja heiß heute, ne? So richtig toll finden die das eigentlich auch nicht über 30 Grad, oder?
Ja, nein, sie sind schon hitzeanfällig. Ich gucke schon, dass wirklich immer Wasser da ist. Ich mache es auch nochmal neu, weil richtig warmes Wasser trinken Hühner nicht. Und das ist natürlich fatal. Aber sie legen sich ja trotzdem in die Sonne und machen Sonnenbad. Ich weiß nicht warum. Also man sieht da schon, dass die hecheln sogar.
Da hinten passiert, glaube ich, was ganz Wichtiges, damit Hühner glücklich sind, ja. Sandbaden.
Richtig, das ist die Olga. Olga ist eine Grünlegerhenne, ist eine der wenigen Hybridhühner, die ich habe. Die legt grüne Eier.
Was sind denn Hybridhühner?
Ja, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Hybridhühner sind die Industriehühner. Also das sind die Hühner, deren Eier wir im Supermarkt bekommen. Das ist extra genetisch so eine Zucht. Man nennt das Rezept, das ist sogar patentiert. Die sind darauf gezüchtet, jeden verflixten Tag ein Ei zu legen. Und das machen die ein Jahr lang, dann kommen die in die Mauser rein. Physiologisch hören die Hühner dann auf, Eier zu legen, einfach weil das kräftezehrend ist, ein neues Federkleid aufzubauen. Und dann werden die aber geschlachtet. Also sprich, die werden gar nicht alt. Werden die älter, haben wir das Problem, dass die aufgrund dessen, dass sie sich so verbrauchen, also jede Eierschale, es ist Calcium, ne? So viel kann man gar nicht zufüttern. Die kriegen ja so ein Turbofutter, aber das reicht gar nicht. Das heißt, die haben Osteoporose, die werden krank, die haben Legedarmentzündung. Ja, das ist einfach, damit die wirtschaftlich sind, werden die halt völlig überzüchtet. Ganz im Gegensatz zu so Rassehühnern, die hier so rumlaufen. Die legen nur halb so viele Eier, wenn überhaupt. Aber dafür halt jahrelang. Ne? Die verbrauchen sich halt nicht. Die leben viel gesünder.
Und bei den Hybridhühnern ist es tatsächlich so, dass die nach einem Jahr anfangen, immer größere Eier zu legen?
Ja. Die fangen mit, ich sag mal, jungen Hennen Übungseiern an. Das sind wirklich kleine, süße Eier. Und die werden zum Ende des Jahres oder wenn sie dann sogar ins zweite Jahr gehen, werden die riesig. Wenn ich dann aus den Nestern solche Rieseneier hole, also mir tat das jedes Mal leid. Also ich möchte das auch gar nicht unterstützen im Grunde. Deswegen halte ich ja auch überwiegend Rassehühner. Aber gerade eben geht es Olga richtig gut. Olga macht ein Sandbad, die hängt da an dieser Kuhle. Ein Sandbad, das sie sich selbst gebaut haben. Ich hatte denen mal ein ganz tolles Sandbad gebaut, wollten sie nicht. Die machen sich die Löcher selber. Hier vorne ist auch so ein richtiger Krater hier. Wir haben so eine Voliere hier, damit hier auch immer trocken ist. Da können die rein und raus, wie sie wollen.
Es gibt hier ganz viel Schatten. Das ist auch ein Muss, oder? Also
ja.
Ohne Schatten geht es ja gar
das
nicht.
Das geht gar nicht. Also Hühner sterben recht schnell den Hitzetod. Also Schatten muss sein, genauso wie auch der Stall zugfrei sein muss und dicht sein muss. Die brauchen ihr Wasser, die brauchen Scharmöglichkeiten, die brauchen Schatten. So ein paar Ansprüche haben sie schon, wobei eigentlich Hühner wirklich sehr anspruchslos sind. Also man braucht so 10 Minuten am Tag. Dann hat man das hier geregelt. Ne? Einmal durchhaken, Stall sauber. Ich mache es halt einfach jeden Tag, weil man so auch sehen kann, wenn die Hühner krank sind. Oder ob Milbenbefall zum Beispiel ist auch so ein fieses Zeug. Ne? Im Sommer die Milben.
Wie sieht man das?
Ach, die krabbeln. Also ich sehe das, ziemlich schnell, weil ich eben jeden Tag gucke. Die sind an den Sitzstangen. Die befallen die Hühner nachts tatsächlich und saugen dann Blut. Das ist die rote Vogelmilbe und die nordische Vogelmilbe werden übertragen von Spatzen zum Beispiel, von denen ich hier Trilliarden habe. Was sehr schön ist natürlich, noch habe, aber die übertragen das halt und da muss man schon gucken. Aber ich beug halt vor, ne? Es gibt kein Stroh, weil das ist hohl, da verstecken die sich drin. Oder ich habe Urgesteinsmehl gestreut überall, das ist so ein feines Pulver, nicht ganz so mega fein wie Kieselgur, das nehmen auch viele. Das staubt mir einfach zu sehr. Wenn man natürlich erst was macht, wenn die ersten Hühner ausgesaugt sind, so böse wie es klingt. Viele beschäftigen sich nicht damit. Die kaufen sich Hühner, einfach mal so hier so einen Fertigstall und holen an so einem LKW. Hier bei uns hält er ja auch alle zwei Wochen so ein Hühner-LKW, so ein Großhändler mit Hybridhühnern. Da kann man vom LKW, zack, kriegst du so einen Karton in die Hand gedrückt mit Hühnern drin, kannst nach Hause fahren. Und es hat sich halt rumgesprochen, dass ich halt hier viel mit Hühnern mache, dass ich mich so ein bisschen auskenne. Ich bin ja auch Therapeutin für Hunde und Pferde, gar nicht für Hühner, obwohl inzwischen auch für Hühner. Denn Hund und Kunst ruft an und fragt, mal jetzt hier, ich habe einen Huhn, dem geht's nicht gut. Oder hier krabbelt der ganze Stall. Dann denke ich auch immer, Mensch, Leute, so ein bisschen muss man sich vorher beschäftigen. Man hat halt eine Verantwortung, weil Hühner sind wirklich anspruchslos. Aber die paar Dinge, die sie brauchen, da muss man sich schon vorher informieren. Ne? Adele steht an der Tür. Sehen Sie das schon?
Ja,
Adele,
die steht hier schon die ganze Zeit und bewegt sich nicht.
Die möchte immer auf den Schoß. Die ist unheimlich gern bei Menschen.
Erstaunlicherweise sind Sie ja über einen Pony zu den Hühnern gekommen.
Ja, bei der Ponybehandlung bei einer älteren Dame. Und die hatte zwei Shettys. Und freilaufende Hühner zusammen. Und dann war auch das Enkelchen da, der kleine Enkelsohn. Und der saß mit so einer Henne unter so einem Baum und hatte die so richtig im Arm. Und hat die gestreichelt und die Henne hatte die Augen zu. Und dann erzählte sie halt so, ja, und das ist die und die heißt so und so und die ist schüchtern. Und die, pass auf, die pickt dir jetzt gleich in die Schuhe, die will immer an die Schnürsenkel. Und da war ich halt ganz baff, dass sie so erzählte, dass für jedes Huhn ist anders. Dann habe ich das Pony behandelt. Ich konnte aber, ich musste immer wieder hingucken. Ich fand das so goldig. Und da habe ich gedacht, Mensch, du hast auch eine kleine Tochter. Wieso hast du eigentlich keine Hühner im Garten?
Wie haben Sie denn dann aus dieser Vielfalt die Hühner gefunden, von denen Sie gedacht haben, ja, das könnte klappen oder die gefallen mir oder wie haben Sie angefangen?
Also ich habe angefangen tatsächlich mit einem Fehler. Also ich habe schon viel überlegt und geguckt, bin aber, und das passiert leider vielen, es gibt inzwischen auch Hybridhühner, die Rassehühner nachempfunden werden. Sprich, es gibt das Sussex-Huhn, das ist ein englisches Huhn, oder auch das Sperber-Huhn. Die gibt es aber auch als Hybridhühner. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte 47 verschiedene Wünsche. Jetzt ist hier laut, ne? Jetzt machen die Hennen auch mit. Irgendwas ist gewesen, irgendeiner regt sich jetzt auf.
Ja, und dann?
Und dann habe ich halt hier bei uns direkt in der Nähe in Mülheim jemanden gefunden, der so Hühner hat und auch verkauft. Und da war es mir erst gar nicht klar, dass es sich tatsächlich um Hybridhühner handelt. Die waren gesund, die waren auch wirklich nett. Ich habe dann 5 verschiedene gehabt. Hinterher habe ich dann, sagte mir jemand, der sich auskennt, sagte, ach, du, das sind aber auch Hybrid. Und da war ich schon ein bisschen geschockt. Das wollte ich eigentlich nicht unterstützen. Es gibt ja auch Rettet das Huhn e.V. Ich finde das großartig. Viele, die mit Hühnern starten wollen, haben natürlich dann, ich sag, den Willen, was Gutes zu tun und wollen diese Hühner retten. Ich bin der Meinung, das ist eher was für Menschen, die schon viele Jahre Hühner haben, die sich sehr gut auskennen, weil die Hühner sind krank, wenn die kommen, also die meisten. Ne? Die haben ganz andere Bedürfnisse als jetzt hier so eine gesunde Adele. Da musst du dich eigentlich um nichts kümmern. Du musst halt gucken, wie geht's der und dann war's das. Die haben teilweise keine Federn, die frieren, die sind krank. Es gibt welche, die schaffen die erste Woche gar nicht, weil die Umstellung nervlich nicht verpacken oder die halt nach 3-4 Monaten Legedarmentzündung bekommen. Die müssen viel zum Tierarzt und dann hat man natürlich das Gespräch, muss man mit Hühnern zum Tierarzt. Natürlich, irgendwo schon. Es sei denn, man weiß sich auch selber zu helfen. Rettet das Huhn, ich finde es großartig. Man muss aber wissen, das ist eigentlich nur was für Könner. Und es ist nichts für kleine Kinder. Also man ist direkt mit Tod und Krankheit konfrontiert. Und das muss man sich vorher überlegen. Wer das kann, großartig, der soll das tun. Es gibt natürlich immer mehr, einfach weil das Huhn ja sehr in ist. Und viele Rassegeflügelzüchter, die halt auch immer wieder Hühner abgeben. Entweder weil sie nicht so hundertprozentig dem Standard entsprechen. Herbert zum Beispiel ist am Kamm nicht so hundertprozentig, wie das sein muss für einen Zwergkuschinhahn. Mir war das ja total egal. Ich sage immer, hier darf jeder so sein, wie er ist. Adele zum Beispiel hat noch nicht ein einziges Ei in ihrem Leben gelegt. Wir gehen mal rüber. Ich zeige Ihnen mal den Stall.
Ja, hier geht es an der alten Hollywood-Schaukel vorbei und einen Tisch können die sich drunter verstecken. Hier liegt ganz viel Holz rum und Paletten.
Der Tisch und ist deswegen so wichtig, weil da drunter die Futterstelle ist. Das muss ja immer trocken sein, das Futter. Ich mache es extra nicht im Stall, weil ich Angst habe, dass ich hinterher Ratten oder Mäuse im Stall habe.
Was ist drin? Kann ich mal gucken?
Legemehl.
Legemehl?
Ja, das sind die Körner einfach gemahlen. Zusammen mit Calcium, Mineralfutter, ne, für die Eierschalen, damit es denen an nichts mangelt. Und dann kriegen die ja einmal am Tag immer von mir irgendwas, was übrig bleibt in der Küche. Mal eine Zucchini, mal gibt's Salat, manchmal ein paar Äpfel, manchmal ein bisschen Grasschnitt vom Rasenmäher. Das dürfen die dann haben, weil das ja ganz kurz ist. Man muss ja immer Sorge haben vor der Kropfverstopfung.
Wie kommt das? Was mache ich dagegen?
Also ein Huhn hat jetzt ja einen sehr kleinen Magen. Die haben ja erstmal diesen Vormagen, das ist der Kropf, das ist dieses Riesending, was manchmal so vor der Brust hängt, wo man denkt so, mein Gott, was hat die denn da? Da kommt erstmal alles rein und da sind auch so kleine Steinchen drin, die das dann zermahlen quasi. Wenn Hühner jetzt aber was fressen, was unheimlich faserig ist oder ich sage jetzt zum Beispiel mal langstieliges Heu, irgendein Huhn meint, ich muss das jetzt essen oder auch sehr viel Weiches. Ich habe hier einen Klarapfel mit im Gehege, ich muss immer absammeln, also ein paar Äpfel dürfen die, aber halt nicht in so großen Mengen. Dann geht zum Beispiel der pH-Wert flöten, dann sind die Bakterien da nicht in Ordnung im Kropf, dann ja, macht er halt keine Vorverdauung. Da kommt es dann dazu, dass das da drin verpilzt oder auch einfach verstopft. Und dann verhungern die quasi und haben diesen riesen gefüllten Kropf und werden das nicht wieder los.
Kann man da nicht irgendwie was machen, massieren oder so?
Ja, genau, das kann man schon, wenn man das rechtzeitig erkennt. Man muss super vorsichtig sein, aber man kann Hühnern ja auch immer unheimlich schlecht was zu trinken einflößen, weil das sehr schnell in die Luftröhre kommt. Meistens tut man denen dann genau das Gegenteil und nichts Gutes. Das muss man schon sehr vorsichtig machen. Das muss man sich am besten einfach einmal zeigen lassen. Es gibt überall Landwirte, ältere Herren, die Rassegeflügel züchten. Da muss man einfach hingehen und fragen, können Sie mir mal zeigen, wie das geht? Oder zur Not gehst du halt wirklich zum Tierarzt, wenn du das nicht selber kannst. Ich finde, dann so ein Tier da sterben lassen, sich quälen lassen, ist das auch nicht.
Jetzt sind Sie ja auch Tierheilpraktikerin und Osteopathin. Da haben Sie doch sicher auch ein paar Tipps, wie man denn dann die eigenen Hühner so stärkt, dass die auch ein schönes, glückliches Leben haben.
Ja, also ich bin Tierheilpraktikerin jetzt seit 18, 19, 20 Jahren. Aber da hast du ja nichts übers Huhn gelernt. Das hat man sich dann schon ein bisschen selber angelernt. Bevor ich Osteopathin, Tierheilpraktikerin und mache auch klassische TCM, traditionell chinesische Medizin, war ich in einem genossenschaftlichen Landhandel, also hier sprich Raiffeisen, im Viehfutter- und Getreidesektor tätig und habe halt viel natürlich daher gewusst, was braucht ein Lamm, was braucht eine Kuh, was braucht ein Huhn.
Aber kriegen die von Ihnen irgendwie was Besonderes, also tolle Kräuter oder?
Ja klar, Kräuter auf jeden Fall. Ich bin ja bekennende Kräutertante. Hier gibt es Brennnessel, Brennnesselsamen. Es gibt nichts Gesünderes für Hühner. Die bekommen frischen Löwenzahn im Frühling als Frühlingskur. Ich meine immer, die Eier schmecken dann besonders gut, wenn die Löwenzahn gefressen haben. Oreganoöl ist großartig bei Durchfall oder wenn die generell was mit dem Kropf haben. Oreganoöl kann man sich ja super leicht selber herstellen. Gerade schon Küken, die kriegen schon so ein kleines Oregano-Pflänzchen mit in den Kükenstall. Das ist halt gerade Oregano, das pflanzliche Antibiotika schlechthin. Super gut, ist für den Darm gut, ist anti-entzündungshemmend, ist Kükenschnupfen. Nichts davon kriegen die, wenn die frischen Oregano bekommen. Und das kriegen die Erwachsenen natürlich auch immer mal. Lavendel, den habe ich getrocknet. Da kann man so Lavendelsäckchen aufhängen im Stall. Das macht schon Sinn, das mögen Milben nicht. Dann weiß ich zum Beispiel auch, dass Vitamin B unheimlich wichtig ist bei so neurologischen Ausfällen, wenn so ein Hahn oder so ein Huhn mal komisch läuft. Man muss vielleicht auch mal eine Kotprobe einschicken, wenn man sich nicht sicher ist, weil das ist auch immer wichtig, dass man eventuell mal eine Wurmkur auf dem Plan hat. Klar. Da, Herbert zeigt jetzt der Fanny. Sie möchte bitte da rein und ein Ei legen. In dem Stall hat Fanny nämlich ihre Küken ausgebrütet. Ich weiß jetzt nicht, ob Herbert das weiß, aber irgendwas macht er da gerade. Er redet mit ihr.
Soll ich mal aufmachen?
Da sitzt er. Guck dir, der Hahn sitzt jetzt im Nest und sagt ihr, Mensch, kommt. Na, und sie kommt. Und das war Bruno. Da, und jetzt.
Sie geht jetzt
ist ein
rein.
Ein bisschen kitschig, ist ein bisschen romantisch, ne? Sollen wir wieder zumachen, Herbert? Ich mach mal wieder zu.
So, und da ist jetzt der Hauptstall, das himmelblaue Häuschen. Ah, ich guck mal rein.
Da ist einmal Mariechen. Daneben ist ihre Schwester, Luise. Und Frau Schmitz ist mit Sicherheit da, in der Ecke.
Und die sitzt jetzt auf Eiern?
Nein, nee. Die glucken auch einfach so. Also das ist wie so ein Trieb. Die möchten gerne, wenn es, sobald es warm wird, die Sonne länger scheint, fangen die regelmäßig an und sagen, so, ich möchte jetzt Eier, ich möchte jetzt Küken. Und da muss man einfach 2-3 Mal am Tag hin und die runtersetzen, entlucken. Manchmal setze ich sie auch dann wirklich für ein paar Tage in den Garten, dass sie auf andere Gedanken kommen und dann ist wieder gut. Also sie dürfen ja ab und zu, aber ich kann ja hier nicht laufen. Ne? Also das geht ja gar nicht.
Wann geht das denn hier morgens los bei Ihnen?
Ja, das ist immer so ein bisschen jahreszeitenabhängig. Wenn es natürlich früh hell wird, ist Herbert natürlich auch schneller wach. Allerdings ist er ja im Stall. Also der ist jetzt nicht schalldicht. Wir haben den jetzt nicht so isoliert, dass man das nicht hört, aber es ist halt leise. Ne? Es ist halt wie durch so einen Karton hört sich das an. Um 5 kräht er dann schon mal. Aber das ist im Stall, das hörst du auch wirklich nur, wenn du rausgehst. Wenn ich die natürlich rauslasse morgens um 6 dann, wenn es hell ist, im Winter gehen die natürlich vor 7:30 nicht raus, dann krähen die natürlich. Aber das hält sich in Grenzen, zumal es kommt auch ein bisschen auf die Rasse an. Jetzt habe ich hier Zwergkuschinenhähne, das hat so ein bisschen was von Streichelzoo. Also das hält sich wirklich laut technisch in Grenzen. Da ist manchmal so eine Henne lauter. Wenn die ein Ei gelegt hat, dann singt die da ihr Eierlied. Die verkünden das dann wirklich, dann weiß die ganze Nachbarschaft, ich habe ein Ei gelegt. Das ist teilweise lauter als jetzt so ein Hahnenkrähen.
Sollen wir mal mit Adele rausgehen?
Ja, können wir gerne machen.
Und da darf Adele jetzt endlich mal auf den Arm. So ein blondes, kleineres Huhn und hat auch so Federn an den Krallen.
Und so silberne, so um den Hals rum.
Weil bei Adele, da kann man ja ganz leicht die Frage beantworten, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das war das Ei. Weil Adele als Ei zu Ihnen gekommen ist.
Das Ach so, ja natürlich. Wir haben Bruteier bestellt. Meine Tochter durfte sich zum Geburtstag einen Brutautomaten bekommen und durfte sich dann aussuchen, Adele, und was sie denn für eine Hühnerrasse haben wollte. Und sie wollte unbedingt Zwergbrahma haben.
Und dann kam Eier. Ja, und dann?
Total aufregend. Ja, man muss den Brutkasten desinfizieren, man muss da Flüssigkeit einfüllen, Thermometer. Ja, und dann legen sie die Eier dort rein und dann dauert das 21 lange Tage, die sie auf diesen Brutkasten starren. Ich weiß nicht, wie oft wir davor saßen und gesagt, komm jetzt bitte, wir wollen wissen, was los ist. Nach so 6-7 Tagen darf man die Eier schieren, dann nimmt man die raus. Schieren heißt, sie haben so eine Spezialtaschenlampe, machen Licht aus und dann können sie sehen, ob das Ei befruchtet ist oder nicht. Ja, dann glotzt man da weitere 14 Tage drauf. Es ist super anstrengend, wenn es so auf den 21. Tag dann zugeht. Man möchte nirgendwo mehr hin, weil es könnte ja gleich dann losgehen. Und dann ist man nur kurz zum Einkaufen weg und kommt wieder und zack, hat man fast die Hälfte verpasst, weil dann ist das erste Ei angepickt. Und man hört das auch schon piepen. Das ist total aufregend. Also man sitzt dann vor diesem Brutkasten und es piept da drin und das Ei rollt hin und her. Und Frau Mommsen war die Erste, die dann da rausgeschossen kam. Und das zweite war dann Major Tom. Major Tom ist wirklich raketenartig aus diesem Ei. Also der hat das angepickt und dann hat er sich scheinbar irgendwie dagegen gestemmt. Das Ding flog auf. Das untere Teil vom Ei flog auf die andere Seite vom Brutautomat und Major Tom lag im Brutautomat, kletschnass, hässlich. Also sind die wirklich, ne? Wenn Küken schlüpfen, sind die nicht hübsch. Das dauert, bis die trocken sind. Dann sind die unheimlich niedlich.
Und Adele?
Adele und Nummer 5 waren Zwerg Brahma. Die anderen beiden sind ja Zwerg Orpington gewesen. Die hatten angefangen, ein Stück aufzupicken und dann war Ende. Eigentlich soll man halt nicht nachhelfen, weil für gewöhnlich hat die Natur das so eingerichtet, dass wenn da irgendwas nicht stimmt, so ein Tier dann halt auch nicht schlüpfen soll. So, jetzt erklären Sie das mal Ihrem Kind. Und auch ich, also ich saß, ich dachte, mein Gott, kann doch nicht sein. Du siehst nämlich, du kannst durch dieses kleine Loch im Ei sehen, dass der Schnabel da versucht, irgendwas zu machen, aber nicht zur Potte kommt. Da blutet einem das Herz. Und dann habe ich echt hin und her überlegt. Und die einen sagten, ja, natürlich musst du helfen, was hast du zu verlieren? Wenn sie stirbt, doch sowieso. Und die anderen sagten, nein, sowas macht man nicht, peng. Jetzt bin ich aber jemand, ich muss immer alles irgendwie selber lernen. Und dann bin ich wieder gucken gegangen mit so einer Lupe. Und da konnte ich sehen, dass Nummer 5 im Schnabel ein Stück Ei hatte. Also der konnte den Schnabel nicht richtig zumachen, um Kraft aufzubringen, das Ei aufzumachen. Weil da ist halt einfach ein Stück Schale zurück in seinen Schnabel gefallen. Ich denke, oh Gott, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich beherzt das Ding aufgemacht und hatte dann dieses Ei in der Hand. Und man konnte fühlen, dass da Leben ist. Also der war richtig am Zappeln, der war richtig in Action. Und ich dachte, ja, der muss jetzt helfen. Nicht, ne? Es ist nachts, alle schlafen, wenn der jetzt hier stirbt oder wir haben ein blutiges Massaker, das Kind kriegt es nicht mit, du versuchst das jetzt. Und dann habe ich wirklich nur so ein bisschen nachgeholfen und zack, lacht er da in meiner Hand. Und ich, oh, also völlig am Leben, der Dottersack war eingezogen. Das ist immer so das Risiko, wenn man zu früh so einen Huhn aus dem Ei pellt, dass der halt noch nicht eingezogen ist, dann verbluten die. Nee, war aber alles gut. Ja, dann kurze Schrecksekunde und ich denke, okay, der muss wieder zurück im Brüter. War schweißgebadet vor lauter Schreck, was da gerade passiert ist. Und dann habe ich mir gedacht, so, was jetzt mit dem anderen Ei? Ja, dann habe ich das Ei auch rausgenommen in die Hand und ich habe versucht, so ein ganz kleines Stückchen aufzupellen und habe festgestellt, dass das Ei unfassbar dick war. Also es war eine monsterdicke Schale. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt hat er einmal geklappt, vielleicht klappt es ein zweites Mal. Und habe dann Adele aus dem Ei gepellt. Das war etwas schwieriger, weil Adele schon wirklich da fest klebte. Das war schon alles pappig. Und ich war mir auch gar nicht sicher, ob sie es schafft, weil sie so kraftlos war. Und habe sie einfach neben Nummer 5, ne, Nummer 5 lebt, also Kind der 80er. Das war so der erste Gedanke, den ich hatte. Das lebt ja doch. Habe es einfach daneben gelegt und bin dann ins Bett und habe gesagt, gut, die müssen jetzt eh trocknen und so. Die müssen jetzt da drin bleiben. Morgen früh zum Frühstück kannst du deiner Tochter sagen, geh mal gucken. Bin aber selber vorher natürlich gucken gegangen, weil ich wissen wollte, ob Adele lebt. Aber saßen zwei fidele, plüschige Küken im Brüter. Die anderen beiden hatte ich ja natürlich schon rausgetan. Und so hatten wir dann 4 Küken aus Kunstbrut, die unfassbar zutraulich geworden sind. Ne?
Ja, und sie hatten aber auch schon Küken, die einfach hier ausgebrütet wurden, die gelegt genau. wurden auf ein Nest mit einer Glucke.
Also fangen wir so rum an. Nach dem Einsatz mit Brutautomaten habe ich mir gesagt, nee, also das machen wir demnächst so, dass das wirklich natürlich vonstatten geht. Und dann habe ich den Brüter auch verschenkt. Ich sage, will ich gar nicht mehr haben. Und wenn wir sowas nochmal machen, dann so, wie die Natur das vorgesehen hat. Hat dann viel eher geklappt wie gedacht, weil wir, ich glaube, ich waren 2 Tage nicht da. Auf jeden Fall hatten die wie immer Eier gelegt. Und Fanny und Frau Schmitz haben sich gedacht, so wunderbar, die Nester hier sind voll. Noch ein paar hatte die nicht rausgeholt oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und haben sich halt da drauf gesetzt. Und jetzt wusste ich ja nicht, wie alt die Eier sind, ob die schon angebrütet sind. Weil sobald ein Ei 24 Stunden unter so einer Henne liegt, ist es angebrütet. Und da habe ich gedacht, dann kriegen wir halt doch nochmal Küken. Und so durften dann Frau Schmitz und Fanny ausbrüten. Das war ja alles bunt gemixt, einmal durch unseren Hühnergarten. Ne, da hatte ich ja nur Herbert. Ich wusste, Herbert ist der Papa. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Und da sind ja eine ganze Menge kunterbunter Zwergkuschins rausgekommen.
Aber es ist ja auch nicht immer so ganz stressfrei, wenn ein Huhn anfängt zu klucken. Da gab es ja auch mal eine, Holly, die ging gleich an die Kehle.
Oh ja, von der habe ich mich tatsächlich getrennt. Ich habe sie an jemanden verschenkt, die sagte, oh, mir macht das nichts aus. Und zwar, Holly war eine Zwergbayern-Dotte, bildhübsch. Die war wirklich T-Rex. Also wenn man nur in die Nähe des Stall kam, die hören das schon, die haben so ein Vibrationsorganhühner. Ne? Also man braucht sich nicht anpirschen, die merken das, wenn man kommt. Und Holly ist direkt ausgeflippt, wenn schon jemand kam, so zum Eier einsammeln oder sauber machen. Und die hat geschrien, Sie können sich das nicht vorstellen, die haben echt ein Organ. Und man muss sie ja einfach hochnehmen, weil vielleicht kommt ja noch mal eine andere Henne, die dann einlegt. Und man möchte halt nicht, schon gar nicht, also sie möchte ich auch gar nicht als führende Glucke hier haben. Die Erziehung möchte ich nicht für meine Hühner haben. Und wenn man die halt rausgenommen hat, also einmal hing sie wirklich am Ohrläppchen, da ist sie mir ins Gesicht gesprungen. Zwerghuhn, wir reden hier von einer Zwerghenne, einer hübschen, kleinen, süßen Zwerghenne. Und da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Zu der Zeit war meine Tochter halt noch um einiges kleiner und da waren oft Freundinnen von der Grundschule hier. Und nicht. Also andere haben Angst vor einem Hahn. Wir haben Angst vor so einer kleinen Zwerghenne. Dann habe ich versucht, sie zu entglucken, weil dann sind die ja wieder hormonell normal ansprechbar. Aber nein, auch das ging gar nicht. Und da habe ich gedacht, nee, das möchte ich nicht. Und dann habe ich sie halt abgegeben.
Sollen wir mal Eier gucken?
Können wir gerne machen.
Das sind ja 2 grüne Eier.
Das sind beide von der Olga, die Grünlegerin. Das hier ist das dunkle Schokoei, das von Clementine. Das ist ihr allererstes und das ist ein großes. Ich bin echt stolz auf Clementine. Sonst sind Eier häufig, das ist maximal die Hälfte.
Aber das Schokoei hier, Sie sagen ja auch, wenn man die Eier aufbewahrt, dann soll man die immer auf die Spitze stellen. Jetzt bei dem Schokohuhn sehe ich gar nicht genau, wo da die Spitze ist.
Ja, das war das erste Ei, die übt ja noch. Da ist die Form noch nicht so hundertprozentig. Ne? An den Eiern, wo die Hühner schon länger dabei sind zu üben, da kann man das gut erkennen. Ne?
Ach echt, das verändert sich dann, wenn die länger Eier legen?
Ja, letztens hatte ich ein Ei, das sah aus wie so ein Torpedo. Da habe ich auch, was ist denn hier los? Ne? Da hat sich irgendein Huhn vertan. Da war dann irgendwas im Legedarm nicht in Ordnung. Die Weißen, die haben sogar richtig fast eine Spitze. Dann haben wir hier ein kleines Ei, das ist ein Zwergweihandotten-Ei, da sind so kleine weiße Sprossen drauf. Das ist ein Barnefelder-Ei, da sind dunkle Sommersprossen auf dem hellbraunen Ei. Die sind von Annemarie, von unserem schwedischen Blumenhuhn, das sind so ganz fast weiße. Und es gibt noch welche, die habe ich jetzt aber leider gar nicht, weil momentan sind alle gluckig, von den Zwergkuschins. Die sind noch mal kleiner wie diese hier, die sind fast kugelig.
Jetzt ist hier zum Beispiel ein Ei, da ist so ein bisschen noch eine Feder dran, manchmal ist ja auch so ein bisschen Kot dran. Waschen oder nicht waschen, bevor ich die koche?
Nee, man soll die nicht waschen, weil so ein Ei, sonst könnte ein Küken da drin gar nicht groß werden, die sind, das sieht man nicht, ganz feinporig. Es kommt von außen ja Luft nach innen. Wenn ich das jetzt wasche, zerstöre ich diesen feinen Film auf dem Ei und dann hätte ich eher Sorge, dass da irgendein Keim in das Ei dringt, weil das Ei ist total steril. Man muss gucken, dass der Auslauf nicht zu matschig ist. Also wenn die natürlich mit ihren Federfüßchen durch so ein Matschloch laufen, kann natürlich auch so ein Ei mal dreckig werden. Ich gucke schon, dass die Nester halt immer super sauber sind. Ne? Dann sind die Eier meistens auch sauber.
Wenn man dann doch mal irgendwie ein bisschen Kot oder so abwaschen will, dann nur mit Wasser, auf keinen Fall mit Spüli.
Auf gar keinen Fall mit Spüli. Ich würde das, wenn es trocken ist, mit dem Fingernagel so abkratzen. Und diese Eier zum Beispiel, die schlage ich auf an der anderen Seite. Also die würde ich gar nicht kochen. Ne, weil dann hat es ja viel Zeit, sich irgendwie da reinzuziehen. Diese Eier nutze ich zum Beispiel für Spiegelei oder Rührei oder zum Backen.
Wie kriege ich das hin, dass ich auch als Gartenbesitzer und Besitzerin glücklich bleibe, wenn ich Hühner habe? Also die dürfen ja jetzt nicht auf den Rasen. Und wenn man die rauslassen würde, dann ist irgendwann nichts mehr da. Dann hat man nichts Grünes mehr.
Richtig, also man muss dabei bleiben. Wir lassen immer ein paar Hühner mal raus oder halt im Herbst, wenn hier, ich sag mal, wenn die Tomaten, die Zucchini und meine Heilkräuter und meine Rosen und so entweder geschnitten sind oder nicht mehr blühen. Wenn ich also nichts mehr beernten möchte, dann dürfen alle raus. Aber im Sommer ist es halt ein bisschen schwierig. Da muss man schon dabei sein. Wir lassen dann auch nicht alle raus. Deswegen haben wir ja ein sehr großes Gehege, wo sie wirklich den ganzen Tag bleiben können, ohne dass man jetzt ein schlechtes Gewissen hat. Wenn ich jetzt natürlich nur so eine ganz kleine Hütte habe und sage, ja, die dürfen dann im Garten frei laufen, dann muss man sich davon verabschieden, dass man einen schönen Garten hat. Es gibt jetzt Hühner, wie zum Beispiel die Zwerghuschins oder auch Adele, die halt diese Puschelfüße haben. Die machen nicht so viel kaputt. Wenn sie jetzt aber hier so eine Orpington haben oder hier so eine Annemarie oder so, also die normalen Hühner, die großen Poffertjes, die scharren hier. Da können sie zugucken, wie die Grasnarbe wegfliegt, wenn die scharren. Oder auch Zucchini schmecken super, ne? Also da wächst da nichts mehr. Oder man macht das so, dass man einen Garten im Garten hat. Also so wie das früher war, dass man mit Staketenzaun nicht die Hühner eingezäunt hat, sondern mit Staketenzaun einfach den Obstgarten und den Gemüsegarten eingezäunt hat. Weil früher liefen die Hühner ja frei rum, da hat man den Garten eingezäunt. Wir haben jetzt die Hühner eingezäunt.
Gibt es denn auch Pflanzen, die für die Hühner gefährlich werden?
Es gibt Giftpflanzen, hier zum Beispiel das Farn, dann gibt es Clematis, ist giftig. Es gibt so einige, ne? Der Oleander ist giftig. Ich habe nie erlebt, dass ein Huhn an sowas dran geht. Man muss immer so ein bisschen Auge drauf haben. Ich habe hier generell nicht viele Giftpflanzen. Ich habe einen Dackel, der alles frisst. Also um den mache ich mir immer viel mehr Gedanken als um die Hühner. Generell muss man aufpassen mit Giftpflanzen. Also wenn man Hühner freilaufen lässt und man hat nicht viel anderes, wo sie dran gehen können. Also wenig Grasnarbe, wenig Kräuter, wenig Laub. Dann kann das schon mal sein, dass die da dran picken. Aber für gewöhnlich, dass sich ein Huhn vergiftet, ist äußerst selten. Die sind da nicht ganz so doof.
Aber halten die Schnecken in Schach?
Ja. Ich bin tatsächlich so, dass ich, wenn ich eine Schnecke in meinem Hochbeet habe, hier in der Kohlrabi oder so, ich habe ja hier so ein paar Kräuter, auch die Erdbeeren, schmeiße ich die zu den Hühnern, die finden das großartig.
Jetzt muss man ja so ein paar Sachen beachten, wenn man Hühner hat. Wie aufwendig ist das? Ich sag mal, impfen, man muss auch irgendwie Buchführung halten. Ist das sehr aufwendig?
Gar nicht. Also was man machen muss, wenn man sich Hühner anschafft, man muss es dem Veterinäramt einmal verkünden. Also ich habe damals eine Mail geschrieben, dann kam so eine kleine Bestätigungsmail zurück, fertig. Das habe ich abgeheftet, nie wieder was von gehört. Ist aber wichtig, dass die wissen, dass man Hühner hält. Wir haben ja häufig diese Vogelgrippe und dann muss man die Hühner ja aufstallen. Deswegen ist es wichtig, dass man einen großen Stall hat, wo die Hühner auch tagsüber zur Not drin bleiben können. Dann muss man sich bei der Tierseuchenkasse anmelden. Kann man alles online, ist also völlig easy. Und das ist ein Beitrag von 12 oder 18 Euro im Jahr. Da muss man einfach nur sagen, wie viele Hühner habe ich? Ungefähr einmal jährlich muss man da den Bestand melden. Dann, was wichtig ist, wir haben hier in NRW Impfpflicht für die Newcastle-Krankheit. Da muss man schon gucken, wie man es macht. Also ich bin angeschlossen an so einen uralt Hühnerverein hier in Schür. Hat den Vorteil, dass ich alle 3 Monate angerufen werde. Frau Vorrath, die sagt immer, Frau Tiepes, es ist wieder soweit. Und dann ist da samstags um 10 Uhr der große Treff. Da kommen wirklich alle hier aus der Umgebung. Mit so kleinen Gläschen. Der Herr Vorrath holt sich halt beim Tierarzt den Großpack, weil das kriegt man sonst auch wirklich nur so. Und wenn ich jetzt 20 Hühner habe, brauche ich keine Impfung für 4.000. Dann wird das halt abgefüllt und musst du nur sagen, wie viele Hühner du hast. Dann kriegst du halt ein Glas voll und das kommt ins Trinkwasser und man kriegt eine Bescheinigung. Die muss man aufbewahren, falls mal irgendwann jemand fragt, dass man nachweisen kann, dass man die Hühner geimpft hat. Man muss es halt einfach nur machen. Das ist das, was ich meinte. Man muss sich im Vorfeld ein bisschen eingangs informieren und nicht einfach so drauf los. Uns ist immer wichtig, dass die recht zahm sind. Nicht, weil wir mit denen kuscheln wollen, sondern das macht das Untersuchen halt leichter. Ne? Man muss sich halt schon mal einen Huhn hochnehmen und gucken, unterm Gefieder ist da irgendwas. Dann ist man in 10 Minuten durch. Man macht halt das Kotbrett sauber mit so einer Kratzschaufel, so einer Katzentoilettenschaufel, ab in den Eimer. Dann habe ich, wie gesagt, das Urgesteinsmehl mit auf den Kotbrettern. Das nimmt den Geruch. Das ist mir halt wichtig, weil die Hühner halt nah bei uns sind, dass halt das nicht so schlimm nach Hühnerkacke riecht. Es bindet wirklich unheimlich gut den Geruch und es macht aus der Hühnerkacke Gold, weil das ist ein wunderbarer Dünger für die Pflanzen. Das mache ich halt nicht, kratze das ab, dann fülle ich Futter nach, Wasser nach und dann gehe ich mittags halt Eier einsammeln. Ja, und dann geht man nachmittags nochmal gucken, ob noch genug Wasser da ist und abends macht man halt einfach hinter denen die Tür wieder zu. Also das hält sich wirklich in Grenzen.
Aber es muss wirklich immer gemacht werden, man kann die nicht mal eine Woche alleine lassen, das geht nicht.
Es gibt viele, die haben so eine Zeitschaltuhr, so ein elektrisches Hühnertor-Gerät. Da habe ich immer Sorge. Es gibt ja auch schon mal einen Huhn, das meint, ach, jetzt sind alle drin. Ich gehe aber noch mal gucken nach Leckerbissen und dann ist das draußen und dann kommt der Fuchs. Und viele füttern im Stall. Ich mache das nicht, weil ich gar nicht möchte, dass da Futter ist, weil ich auch keine Mäuse oder so da haben möchte. Deswegen mache ich das draußen. Dann kann man den schon so riesen Potter hinstellen. Aber dann schmeißt irgendeine Henne, weil sie sich gestritten haben, den Wasserpott um. Ach, ich weiß nicht. Nee, ich finde das schon gut, wenn da wenigstens einmal am Tag einer nachguckt.
Welches sind denn so die allerschönsten Momente mit den Hühnern, wo Sie sagen, da sind die Hühner glücklich, da bin ich glücklich?
Ich mag es ganz besonders früh morgens, wenn ich rausgehe, meist noch ein bisschen schlaftrunken vor dem ersten Kaffee. Im Sommer lasse ich sie halt wirklich sehr früh raus. Man macht morgens die Tür auf und die tun so, als wäre das der Tag aller Tage. Also der Tag davor kann noch so doof gelaufen sein, es kann geregnet, gestürmt haben, gehagelt haben. Die können aussehen abends wie Harry. Am nächsten Morgen, wenn die Tür aufgeht, ist das alles vergessen und die starten völlig frisch und fröhlich in den nächsten Tag. Ich finde das großartig. Also das gibt mir morgens immer ganz viel, wenn die morgens eine Party feiern, weil sie raus können. Im Grunde genommen machen die ja komplett ihr eigenes Ding. Ich sage mal, in jedem Huhn wohnt so ein kleiner Buddha. Die sind total tiefenentspannt und das tut einfach gut. Das fährt einem so ein bisschen das Nervensystem runter. Man kann so ein bisschen entspannen dabei.
Und Sie sagen ja auch, die machen nicht nur glücklich, die Hühner, sondern die machen auch Mut. Inwiefern?
Ja, eben einfach, weil die jeden Morgen so völlig unvoreingenommen in den Tag starten. Die haben so eine unheimlich positive Lebenseinstellung. Die sind einfach immer gut drauf. Die sind nicht nachtragend, außer Poffertjes. Fällt mir gerade ein. Poffertjes ist eifersüchtig. Aber ansonsten habe ich ja eigentlich nur frohe Naturen.
Diana Thiebes hat uns von ihren Frohnaturen erzählt. Wie immer gibt es auch ein paar Bilder und Links auf gartenradio.fm. Adele, Herbert und all die anderen sind zu sehen. Und natürlich gibt es auch den Link zum Buch Hühner machen glücklich. Ein Buch mit viel Informationen, aber vor allem mit unterhaltsamen Geschichten. Ich sage wie immer ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio Gezwitscher. Das war das Blässhuhn. Gartenradio Ausblick.
Edelrosen, Teerosen, Kletterrosen, Strauchrosen, Beetrosen, Minirosen. Über 30.000 Rosensorten gibt es und die Vielfalt wächst, weil Rosen immer noch zu den beliebtesten Gehölzen im Garten und im Kübel gehören. Zu Recht. Und deshalb gucken wir uns in der nächsten Folge mal an, was gibt es für neue Sorten und wie sieht's aus mit altem Wissen, das uns immer noch weiterhilft. Zum Beispiel, worüber sich Rosen im September außer einem leichten Rückschnitt sonst noch freuen.
Es gibt sehr gute Herbstdünger, die man für Gehölze nehmen kann. Und Rosen sind ja auch Gehölze. Zur Winterstärkung könnte man die nehmen. Die haben einen sehr hohen Kaliumanteil. Der lässt die Zweige gut aushärten und eine bessere Winterhärte entwickeln und die Pflanze auch ein bisschen gedrungener sich entwickeln. Es geht nicht mehr darum, Masse und Blüten zu bilden. Das heißt weniger Phosphor, weniger Stickstoff, aber mehr Kalium, dass die Pflanze mehr in die Winterhärte geht. Er hat einen mineralischen Anteil, damit er eben auch eine etwas schnellere Wirkung hat, weil es geht darum, dass die möglichst jetzt im September, Oktober die Winterhärte entwickeln und nicht erst über 6 Monate hinweg. Im Frühling spätestens gehört dann wieder organischer Dünger drauf, der dann den Rest des Jahres so eine Grunddüngung erzeugt. Aber Rosen sind per se sehr hungrige Pflanzen. Wenn die nicht genug gedüngt sind oder wenn man das gar nicht macht, dann hat man auch keine schönen Pflanzen.